Ich lese den Bibeltext für unsere heutige Predigt aus Psalm 126. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche am Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben.
Ja, hallo. Ich freue mich gerade besonders hier zu stehen und möchte vor der Predigt noch beten. Danke Gott, dass wir bei dir sein können, dass du bei uns bist, ganz egal, wo wir jetzt gerade sind, dass wir in diesem Raum hier sein können, wir ein paar Leute, und dass wir alle anderen zu Hause sitzen und das mitverfolgen können. Danke für das ganze Technik, die wir heute haben. Und danke, dass wir jetzt diese Stunde Zeit haben, um auf dich zu hören, um auf einen alten Text zu hören und darauf zu hören, was du uns heute damit sagen möchtest. Amen. Ja, ich freue mich, aber es ist auch irgendwie natürlich eigenartig, heute hier zu stehen in diesem leeren Kino und dass man ja zurzeit sonst gar nicht reinkommt. Dieser ganze Raum ist mir seit Jahren so vertraut. Ich habe hier so viel erlebt, so viele Predigten gehört und ich bin so vielen Leuten begegnet. Aber ich bin auch immer noch von dem Raum an sich fasziniert und heute wird mir der natürlich ganz besonders bewusst. Ich finde seinen unglaublichen Bau hier. Die 1920er Jahre damals, das waren ja eine unglaubliche Zeit. Und wenn ich mir so vorstelle, wie das damals gewirkt haben muss, diese Formen hier, so klar und so elegant geschwungen, so ganz anders, das war was total Neues nach diesem ganzen Gründerzeit, Stuck und Schnörkel und Biederkeit. Und die 20er waren eine ganz neue Zeit, es waren neue Ideen in der Welt, alles war Aufbruch und Kühnheit. Und ich finde, es drückt sich in diesem Raum hier ganz besonders gut aus. Ich stelle mir so vor, wie die Leute damals hier reinkamen, in diesen ganz neuen Raum und Filme gesehen haben. Bewegte Bilder, eine ganz neue Technik, die es jetzt möglich machte, dass man jetzt Dinge und Gedanken zeigen konnte, wie man sie noch nie zeigen konnte. Damals schon ganz früh sind ja wirklich filmische Meisterwerke entstanden, weil ein paar Leute einfach ganz früh gemerkt haben, was man mit diesem neuen Medium Film alles machen kann, und die haben das genial umgesetzt. Und der Ort, wo diese Filme dann zum ersten Mal überhaupt gezeigt wurden, ist die Leinwand hinter diesem Vorhang hier. Ich bin dem schon sehr bewusst, wenn ich hier stehe. Also wenn ich hier vor diesem Vorhang stehe und vor mir noch Herr Lubitsch da sitzt, dann spüre ich schon diesen Anspruch, dass ich hier nach Möglichkeit nicht irgendeinen seichten Blödsinn erzählen darf. Das hat der Raum hier nicht verdient. Menschen haben hier ihre Träume in Bilder, in Geschichten gefasst. Man spricht ja nicht umsonst vom Kino als einer Traumfabrik. Die Menschen müssen damals das Gefühl gehabt haben, sie träumten. Und uns geht es heute oft genug selber noch so, wenn wir im Kino sitzen, wenn wir so herausgehoben sind aus unserem Alltag und wenn sich vor uns neue Welten auftun, neue Blicke auf die Welt, Blicke tief in Menschen hinein und Dinge, die man noch nie gesehen hat oder Dinge, wie man sie noch nie gesehen hat. Kino ist ein großartiges Medium, um uns neue Horizonte zu eröffnen oder auch um uns immer wieder von Neuem das Träumen zu lehren. Es soll heute viel um Träume gehen in unserer Reihe von Predigten über Texten, die leuchten. Und weil Filme ja auch im Wesentlichen Licht sind, was auf eine Wand leuchtet, wird es auch viel um Filme gehen. Und so sehr es mich ja auch belastet, dass der Vorhang dahinter mir bis auf Weiteres zubleibt, Filme können wir uns ja dank Technik heute auch zu Hause anschauen. Und ich finde, für den winterlichen Lockdown, auf den wir uns da wohl gerade diese Tage einstellen dürfen, sind Filme genau das Richtige. als ob wir träumten. Das Gefühl wird ja auch in diesem Psalm beschrieben, den wir eben gehört haben. Psalm 126 ist einer der sogenannten Wallfahrtspsalmen. Die Psalmen 120 bis 134 haben diese Bezeichnung. Das waren die Lieder, die von den Juden in der Antike gesungen wurden, wenn sie alljährlich zu den Festen nach Jerusalem hinaufzogen, zum Pessach, zum Schauot und zum Laubhüttenfest. Alljährlich. Nach Jerusalem geht es ja kräftig bergauf. Jerusalem liegt so auf einem Hügel. Darum heißen diese Lieder auch wörtlich Lieder zum Aufstieg. Eine literarische Reise nach Jerusalem hat das auch mal jemand genannt. Im Judentum haben diese Psalmen auch heute noch ihren festen Platz in der Wochenliturgie. Und sie werden im Winter, habe ich gelesen, an jedem Schabbatnachmittag rezitiert. Der Tempel in Jerusalem ist ja schon lange zerstört, aber diese Lieder sind geblieben als literarische Reise nach Jerusalem, als Metapher für das Unterwegssein zu dem Ort, wo gefeiert wird. Der Psalm beginnt mit den Worten, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ. Da war es uns, als träumten wir. Das ist die Erinnerung an die Rückkehr aus dem Exil. Als das Volk Gottes, damals aus Babylon, also nicht ins Babylon, sondern aus Babylon, ich finde das immer noch lustig, als das Volk Gottes damals wieder in sein Land zurückgekehrt ist und wieder endlich der Traum in Erfüllung ging, den alle schon lange gehabt haben, das eigene Land wiedersehen. Es war kaputt, es war verwildert, aber es war das eigene Land. Wir sind wieder zu Hause. Der Traum ist wahr geworden. Das Volk feiert die Erinnerung daran und zieht daraus die Hoffnung, dass Gott genauso wieder handeln wird. Die Bäche werden wieder strömen und die Ernte wird wieder wachsen. Es ist ein Hoffnungslied. Über Hoffnung hat Lorenz letzte Woche schon einiges Gutes gesagt. Das dürfen wir gerne auch für diesen Text als Grundlage nehmen. Träume spielen in der Bibel durchweg eine große Rolle. Gott spricht ja immer wieder durch Träume zu den Menschen. Josef träumt diese Träume, die für ihn da erst in die Katastrophe führen, in die Gefangenschaft. Und dann deutet er die Träume des Pharaos und steigt auf bis ganz nach oben. Tolle Geschichte. Und auch in der Weihnachtsgeschichte wird da viel geträumt. Da wird dem Josef, wieder ein Josef, dem wird im Traum gesagt, dass er Maria nicht verlassen soll, weil sie schwanger ist. Und die Sterndeuter erfahren im Traum, dass sie auf einem anderen Weg heimreisen sollen, an Herodes vorbei. Und Gott sagt Josef auch im Traum, dass er mit dem kleinen Jesus nach Ägypten fliehen soll. Träume sind in der Bibel immer wichtig und immer etwas sehr Reales. Wenn wir heute Traumdeutung hören, dann denken wir da eher an die Anfänge der Psychoanalyse, so an Freud und C.G. Jung und das passt ja von der Zeit auch her auch wieder ganz gut in diesen Raum hier, die 20er Jahre. Damals hat man so Träume in alle Details auseinandergewieselt und da alles Mögliche Unterbewusste gefunden. Ist heute eher out, so der Zugang. Aber ich finde es interessant, dass man festgestellt hat, dass jetzt gerade in Zeiten von Corona wieder mehr geträumt wird. Es könnte vielleicht einfach daran liegen, dass viele Leute einfach länger liegen bleiben morgens, weil sie im Homeoffice sind und dass man dadurch Träume auch mal zu Ende träumen kann, ohne dass der Wecker dazwischen klingelt. Und es kann natürlich auch an der außergewöhnlichen Belastung gerade liegen, an der außergewöhnlichen Situation, dass einfach intensiver geträumt wird. Ich kann das selber auch bestätigen. Ich träume zurzeit wirklich viel und auch sehr abgefahrene Sachen. Und es sind auch schon in letzter Zeit diverse Zeitungsartikel erschienen. Und einen davon fand ich sehr interessant, denn da war darin davon die Rede, dass es beim Träumen wohl gar nicht so sehr darum geht, Vergangenes zu verarbeiten, sondern dass Träume eigentlich in die Zukunft gerichtet sind. Also das Hirn sucht nach Lösungen und verheddert sich dann manchmal, das kennt man ja. Aber ich glaube, Träume können uns tatsächlich Hinweise geben darauf, wie es weitergehen könnte. Mir ist es neulich passiert, dass ich was geträumt habe, was sich dann tagsüber tatsächlich so ganz ähnlich ereignet hat. Ich denke, das ist nicht, weil ich irgendeine prophetische Gabe habe, sondern da lagen irgendwie einfach Dinge in der Luft und die hat mein Hirn dann schon mal vorsortiert. So denke ich mir das. Ich glaube, träumen können ist eine wichtige Eigenschaft und ich glaube, es ist gut, wenn das eine Sache ist, die wir gerade wieder entdecken. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Träumen beim Schlafen, sondern auch unsere Tagträume, die wir haben, unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft. Das ist eine großartige Gabe, die wir haben, dass wir uns neue Dinge ausdenken können. dass wir nicht nur das Reale sehen, sondern auch das Mögliche. Dinge, die es eigentlich gar nicht gibt. So Einhörner, Drachen, Elfen, Kinder lieben das natürlich und das ist auch gut so. Uns Großen passiert es natürlich schnell, dass das Ganze so vom Alltag erstickt wird. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen. Fantasie ist was enorm Wichtiges. Kein geringerer als Einstein soll mal gesagt haben, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt. Genau, also Fantasie und Vorstellungskraft. Und dieses Denken in Möglichkeiten ist ja auch das, was ein Naturwissenschaftler ständig braucht. Jede chemische Versuchsanordnung basiert ja auf einer Idee, was passieren könnte und in der Hoffnung auf eine neue Entdeckung. So wie dieser Impfstoff, den wir da jetzt dann wohl doch irgendwann haben werden, der ist ja entwickelt worden, weil einer eine neue Idee hatte, wie es vielleicht auch ganz anders funktionieren könnte, als man es bisher gemacht hat und wie es schneller funktionieren könnte. Ich nehme an, das war eine von 1000 Ideen, von denen 999 nicht funktioniert haben. Aber es ist das Ergebnis von Vorstellungskraft, die ein Mensch genutzt hat. Wir alle nutzen Imagination als Weg, um das zu sehen, um das, was wir sehen, hören und denken und anderweitig aufnehmen, um das für uns zu sortieren und dem einen Sinn abzugewinnen. Greg Lowry ist ein amerikanischer Theologe, der auf eine Uni-Karriere verzichtet hat, um stattdessen in einem kleinen Schweizer Bergdorf mit Leuten zu leben und zu arbeiten, die gerade in einer theologischen und persönlichen Sinnkrise stecken. Und deswegen hat man von ihm wahrscheinlich auch nie so richtig was gehört. Aber in dem Zusammenhang habe ich ihn damals auch kennengelernt, vor ein paar Jahren. Und Greg hat ein Buch über Imagination, über Fantasie geschrieben und darin schreibt er das folgende Zitat: Die Vorstellungskraft ist also das wesentliche Bindeglied, das uns hilft, die ganzheitlichen Wesen zu sein, die wir tatsächlich sind. So können zum Beispiel Vernunft, Sinneswahrnehmung, Gefühle und Erfahrung für uns durchaus gültige Wege sein, um Wahrheit und Sinn zu erkennen. Doch sie alle bleiben verarmt, ohne die Erkenntnis, dass die Vorstellungskraft der Dreh- und Angelpunkt ist, der all das zueinander in Beziehung setzt und ihm seinen Platz zuweist. Vorstellungskraft, Fantasie ist das, was alles zusammenhält, was uns zu ganzen Menschen macht. Deswegen ist es auch ein ganz wesentliches Element, was wir brauchen, um ganze Menschen zu sein. Der Grund, warum Greg darüber ein Buch geschrieben hat und warum auch ich jetzt so ausführlich darüber aushole, ist natürlich der, dass die Fantasie im Christentum lange einen ziemlich schweren Stand hatte. Also zu träumen und Fantasien zu pflegen, das war lange überhaupt nicht angesagt im Glauben. Das hatte irgendwie damit zu tun, dass der Begriff der Wahrheit einfach sehr eng gefasst wurde und dass alles, was irgendwie mit Fantasie zusammenhing, so als leerer Trug galt, als Lüge sogar, als nicht wirklich und als etwas, was den wahren Gläubigen so von der Wahrheit abzieht. Es ist ein Denken, das tatsächlich auch in vielen christlichen Kreisen leider nach wie vor ziemlich verbreitet ist. Deswegen sage ich da auch einiges dazu gerade. Und ich muss in dem Zusammenhang auch besonders an einen bestimmten schwedischen Pfarrerssohn denken, der als Kind von seinem Vater immer wieder tatsächlich dafür verprügelt worden ist, dass er einfach eine blühende Fantasie hatte. Also der Vater, der Pfarrer, der hat versucht, ihm damit diese Hirngespinste und Lügen, wie er das nannte, hat versucht, dem Bub das auszutreiben. Das hat nicht geklappt. Und zum Glück für uns alle hat es nicht geklappt, denn der Sohn hieß Ingmar Bergman und hat später unglaublich schöne, unglaublich tiefe Filme gemacht. Der war stilprägend, wirklich. Kirche kommt bei Bergmans Filmen nicht besonders gut weg. Wer hätte das gedacht? Aber Bergman hat als letzten großen Film 1982 den Film Fanny und Alexander gedreht. Und das war stark autobiografisch geprägt. Die Geschichte von einem Jungen, der in einer bunten Theaterfamilie aufwächst und dann stirbt der Vater und dann bekommt er als Stiefvater einen strengen Pfarrer. Ich finde es interessant, dass er da den Stiefvater draus macht. Und der Junge muss dann diese Auseinandersetzung führen zwischen der Welt des Glaubens und der Welt der Fantasie und der Kunst. Und das ist stellenweise nichts für schwache Nerven. Und es tut einem wirklich in der Seele weh, dabei zuzusehen, wie Religion dazu missbraucht wird, einem Kind die Fantasie austreiben. Das ist im Wortsinn pervers, es ist wirklich komplett verdreht. Aber ich glaube, wir sollten uns es ab und zu antun, uns sowas anzusehen, weil wir dadurch wirklich begreifen, wieso so viele unserer Zeitgenossen mit Glauben dermaßen nichts mehr zu tun haben wollen. Aber der Film hat doch schöne Wendungen, finde ich, und ich finde ihn doch sehr hoffnungsvoll und vor allem ist er einfach schön anzusehen. Fanny und Alexander ist ein toller Film für den weihnachtlichen Lockdown. Wenn ihr den Film irgendwo kriegen könnt und euch darauf einlassen mögt, ist halt ein alter Film von 1982. Die Fernsehfassung hat 5,5 Stunden und ist nicht wirklich rasant geschnitten. Es geht sehr langsam, das Ganze, aber es ist einfach ein schöner Film, mit dem man sich wirklich einschneiden lassen kann. Wie so andere, viele andere Filme auch. Denn wenn unsere äußere Welt schon so begrenzt ist, lassen wir doch die imaginäre Welt fliegen. Die Sache mit der Fantasie und den imaginären Welten hat aber natürlich schon auch eine Kehrseite, nämlich dann, wenn das Ganze so zum Selbstzweck wird, ohne Bezug zur realen Welt. Wenn wir so in unsere Computerwelten oder Netflix-Serien abtauchen, ohne dass wir da noch in einen Dialog mit der realen Welt eintreten. Also wenn das Ganze nur noch der Betäubung dient, um nichts mehr zu merken. Wir wissen ja, dass diese Fantasiewelten in Computerspielen ein enormes Suchtpotenzial haben, obwohl auch diese unzähligen Serien, die es so gibt. Man wird ja gar nicht fertig mit gucken. Man kann sich darin verlieren und es gar nicht merken. Das ist die Kehrseite der Fantasie und des Träumens, wenn das zum Opium wird sozusagen. Das kann uns ja auch mit Religion passieren im Sinne von Marx. Auch dazu hat ja Lorenz letzten Sonntag einiges Gutes gesagt. Wenn diese Traumwelt nur die Sinne benebelt und wir nicht mehr mitkriegen, was wirklich los ist, dazu gibt es ja nun auch einen schönen Film, Matrix, wo alle Hirne so von Menschen, wo die Hirne von Menschen so verkabelt sind, dass sie nicht merken, dass sie von bösen künstlichen Intelligenzen nur benutzt werden. Und ich kenne den Film wahrscheinlich, dann wacht einer auf und gerät dann in die wirkliche Welt, die aber wiederum natürlich nur reine Fiktion ist für uns. So schnell wird man mit diesem Film nicht fertig. Ich finde ihn echt ein Klassiker. Das ist auf jeden Fall nicht die Art, wie in der Bibel geträumt wird. In der Bibel haben Träume und Imagination immer eine zeitliche Ausrichtung, sind immer zielgerichtet. Da gibt es eine sehr konkrete Verbindung zur realen Welt. Träume beeinflussen, wie gelebt wird. Träume weisen in die Zukunft, denn die Zukunft wird eine gute sein, eine leuchtende. Das ist die christliche Hoffnung. In diesem Zusammenhang komme ich nochmal auf diesen ersten Vers zurück. Viele von uns haben dann den vielleicht in einer anderen Version im Ohr. Denn in der Luther-Übersetzung heißt es dann nämlich, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Das ist Futur, das ist Zukunft. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann es denn sein, dass Luther sich derart vertan hat? Also in allen anderen gängigen Bibelübersetzungen steht der Vers in der Vergangenheit, wie auch hier in der neuen Genfer Übersetzung, die wir gehört haben. Was ist da los? Es ist tatsächlich so, dass alle Recht haben. Man kann den hebräischen Text tatsächlich als Vergangenheit oder auch als Zukunft lesen oder auch irgendwie als Gegenwart, weil im Hebräischen, also jedenfalls im Althebräischen, Neuhebräisch kann ich nicht, im Althebräischen gibt es nicht Zeiten wie in unserem Sinn, sondern da sind die Verben ganz anders aufeinander bezogen und man kann diese Verse hier tatsächlich als Vergangenheit lesen oder auch aus Zukunftsvision. Die Zeiten sind nicht wirklich festgelegt. Hier vermischen sich die Zeitebenen. Da fängt es bei mir natürlich dann wiederum auch an zu spulen, wenn ich an Filme denke. Denn in den letzten Jahren ist ja auffällig, dass oft in Filmen nicht mehr linear erzählt wird. Und dass da auch gerne mit verschiedenen Zeitebenen gespielt wird. Ich denke da an Tenet. Das ist einer von, ich glaube, 3 Filmen, die ich im Sommer tatsächlich im Kino gesehen habe. Und da laufen zum Beispiel 2 Zeitebenen gegeneinander. Eine läuft vorwärts und eine rückwärts. Das ist total spannend. Eigentlich ist so ähnlich wie alles, was Christopher Nolan so macht als Regisseur. Da mischen sich Zeitebenen und das hebelt unser Zeitgefühl irgendwie aus. Ich finde das sehr spannend, denn das zwingt ja unser Hirn in ganz neue Richtungen. Und ich finde das fürs Denken sehr anregend. In diesem Bibeltext wird jetzt zum Beispiel eine Begebenheit aus der Vergangenheit erzählt, die Rückkehr ins gelobte Land. Und die kann man aber gleichzeitig auch als zukünftiges Ereignis lesen, nämlich als der Eintritt so ins himmlische Reich am Ende der Zeiten, wenn wir Gott begegnen. So hat es Luther wohl auch gelesen, als das Ziel der christlichen Hoffnung, auf das alles zuläuft und auf diese großartige Herrlichkeit, die wir eines Tages sehen werden und von der wir einstweilen nur träumen können. Die Verben haben aber auch im Hebräischen eine Gegenwartsebene. Sie bezeichnen auch eine sich immer wiederholende Handlung. Und das sehen wir in diesem Psalm ja auch. Dass immer wieder sich die Bäche wieder mit Wasser füllen nach dem Regen. Immer wieder wächst das Getreide und wird voll Freude dann geerntet. Wir brauchen ja heute tatsächlich auch Fantasie, um diese ganzen Bilder hier aus vorindustrieller Agrarzeit zu verstehen. Aber dafür haben wir ja genau wieder unsere Vorstellungskraft. Wir können uns vorstellen, wie der Bauer hier übers Feld geht und traurig die Samen auswirft und wie er sich dann freut, wenn dann tatsächlich viel gewachsen ist und alle essen können und versorgt sind. Das ist eine alljährliche Erfahrung, die die Menschen damals gemacht haben. Es gab Dürrezeiten, es gab Zeiten des Hungers, es gibt Zeiten der Freude und der Ernte. Wir können uns vorstellen, dass es für die Menschen oft schwierig war, zum Verzweifeln schwierig, wenn dann nach dem Winter so allmählich die Vorräte weniger wurden und alle nicht mehr so richtig satt wurden. Wenn vielleicht tatsächlich auch schon Hunger geherrscht hat. Dass man dann die Körner, die man als Saatgut beiseite getan hat, dass man die nicht aufisst, wie man es vielleicht am liebsten tun würde, sondern dass man sie raus aufs Feld trägt und rauswirft. So. Mit offenen Händen war ja mal unser Jahresthema. Also, dass man trotz Mangel nochmal verzichtet. Ich kann mir vorstellen, dass mancher Bauer da wirklich geweint hat. Wenn zu Hause die Kinder vor Hunger nur noch glasig gucken, dass man dann trotzdem essbare Sachen rauswirft, in der Hoffnung darauf, dass sie wachsen, damit die Familie eine Zukunft hat. Denn wenn die das Saatgut aufessen würden, dann wären sie vielleicht heute satt, aber dann wäre es damit zu Ende. Dann gäbe es keine Zukunft mehr. Dann bliebe nur noch verhungern oder flüchten irgendwo hin, wo es vielleicht noch was gibt. Träume und Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die kosten etwas. Das nochmal das letzte Punkt. Und das ist ja auch so eine Sache. Verzicht üben ist ja gerade etwas, was wir alle gerade so durchbuchstabieren. Wir verzichten ja deshalb darauf, uns zu sehen, verzichten darauf, Gottesdienst zu feiern, im Kino zu sitzen und die Oma zu sehen. Das machen wir ja in der Hoffnung darauf, dass es dadurch umso schneller wieder vorbei ist und dass wieder Normalität einkehren kann. Verzicht ist lange nicht nötig gewesen. Und auf irgendetwas warten zu müssen, das haben wir irgendwie nie so richtig gelernt. Aber dass wir gerade das jetzt üben können, aktiv auf unsere Zukunft hinzuarbeiten, lasst uns das nicht vergessen. Lasst uns wieder ein Gefühl kriegen für diese Zyklen, dass Gott in der Vergangenheit gut gewesen ist und dass er Träume hat Wirklichkeit werden lassen, dass in der Zukunft auch Träume Wirklichkeit werden, dass wir in der Gegenwart jetzt träumen. Und wir dürfen als Christen gute Träume haben. Wir dürfen auf Gutes hoffen, auf eine leuchtende Zukunft. Und wir dürfen uns die erträumen die leuchtende Zukunft. Was werden wir machen, wenn wir uns dann wieder treffen dürfen und arbeiten und Spaß haben, ohne Bedenken und ohne irgendwelche Hygienemaßnahmen? Wie werden wir es machen? Werden wir irgendwas anders machen? Weil wir inzwischen Ideen hatten, was besser sein könnte, was wir vielleicht auch noch könnten. Jetzt haben wir Platz fürs Träumen. Ich möchte euch eine Sache noch erzählen. Ich habe kürzlich tatsächlich geträumt, dass wir alle wieder hier sind und Gottesdienst feiern, dass hier auf der Bühne jemand steht und singt. Einer, der das bisher noch nie getan hat. Ich sage jetzt nicht, wer das war, aber es war so schön und ich bin gespannt, ob auch der Traum Wirklichkeit wird. Also haben wir den Mut zu träumen. Wie die Israeliten auf dem Weg nach Jerusalem. Wie diejenigen, die hier gebaut und gefilmt haben. Wir haben um uns herum wahr gewordene Träume. Und wir dürfen wissen, dass auch dieser Film, der jetzt gerade läuft, dass der ein Happy End hat. Die Zukunft leuchtet. Amen.